Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologie, Wissen macht Lust. Mein Name ist Melina, ich bin Sexologin und heute geht es um ein Thema, das in jeder Beziehung früher oder später aufpoppt. Streit. Und natürlich mache ich das nicht alleine. Bei mir ist wie immer die wunderbare, wortgewandte, charmant streitlustige... Schauen wir gleich, ob das stimmt. Nee. Caro, eine Frau, die Diskussionen führen kann, ohne dass Geschirr fliegt. Auch das finden wir gleich heraus. Und gleichzeitig weiß, wann man besser aufhört und vielleicht ein Stückchen Schokolade reicht. Welcome!
Also man darf immer Schoki geben. Hallo.
Ja, denkst du, das ist nicht Manipulation?
Wenn ich das Gefühl habe, man will mehr so ein bisschen dressieren, ruhig stellen wie ein Hund, dann vielleicht, aber es ist immer gern.
Okay, gut. Also wir könnten dich konditionieren mit Schokolade.
Das ja, so. Genau.
Ich habe mich gefragt, wir starten mal tief. Streitest du eigentlich gerne?
Ehrlich gesagt nicht.
Ich habe mir das schon gedacht.
Ja, also weißt du, ich glaube, wir zwei haben uns noch nie gestritten. Und wenn wir jetzt in einer Paarsitzung wären, dann wäre das schon so Red Flag.
Dann würde ich schon denken, und wie lange kennt ihr euch schon?
Okay, da stimmt was nicht. Ja, aber ich streite selten. Und also wenn, dann eher wirklich so... beim Arbeiten, zum Beispiel auf so einer Sachebene, aber dann auch nicht eskalativ mit vielen Emotionen. Mm. Und du?
Ach, ich streite sehr gerne. Ich fühle mich lebendig dadurch. Jetzt denken alle, oh wow, toxic.
Einfach bei mir nicht.
Nee. Also ich mag zum Beispiel sehr, sehr gerne über Meinungsverschiedenheiten mit meinem Partner zu diskutieren und ja. Das kann von mir aus durchaus im Streit enden, aber wir haben aus meiner Sicht eine sehr gute, gesunde Streitkultur und deshalb kann das auch, also weißt du, dann kann man das parken und kann wieder ganz lieb zueinander sein und über was anderes sprechen. Heute geht es nicht darum, ob wir streiten, Caro, sondern wie. Und was das Ganze mit unserem Selbstwert, unserem inneren Kind und unserer Beziehungsfähigkeit zu tun hat. Wir reden über hitzige Diskussionen, kalte Schultern, passiv-aggressive Kommentare, wir lieben sie alle, und darüber, wie man sich nach einem Streit wiederfindet, ohne dass einer oder eine auf der Couch schlafen muss. Also quasi, wie man sich streitet, ohne sich zu verlieren. Und vielleicht entdecken wir dabei sogar, dass Streit gar nicht das Ende von Nähe ist, sondern manchmal ihr Anfang. Es gibt ja Menschen, die glauben, wer sich liebt, streitet nicht.
Mir ist schon gesagt, das ist ein Red Flag.
Das ist falsch.
Wenn man sich nicht streitet.
Also würdest du unterstreichen, Streit ist kein Zeichen von Scheitern, sondern kann auch Entwicklung und Wachstum für eine Beziehung bedeuten.
Hey, unbedingt. Ich finde, dort, wenn man sich nochmal vor Augen führt, um was es ja beim Streiten geht, also es sind zwei unterschiedliche Menschen, die zusammenkommen und die haben automatisch unterschiedliche Bedürfnisse. Und dementsprechend kommt es automatisch eigentlich auch immer wieder zu Streit, wo man das austariert und eben dann auch daran kann wachsen, die Bedürfnisse kann erkennen. Und deswegen, es ist, eben wenn man sagt, man streitet nie, dann wird wahrscheinlich einfach sehr, sehr viel verdrängt und sehr viel nicht angesprochen oder vielleicht auch gar nicht wahrgenommen. Also ich glaube, dort gibt es unterschiedliche Gründe, warum man nicht streitet. Aber es ist nicht, dann ist alles gut.
In anderen Worten, wo Nähe entsteht, entsteht auch Reibung.
Ja.
Und Reibung
außer
ist
bei uns.
Außer bei uns. Und Reibung ist ja auch Energie. So, und die Frage ist jetzt als Paar, wie gehen wir mit dieser Energie um? Und ich habe mir, bevor wir jetzt so richtig einsteigen, gedacht, wir müssen noch ganz kurz differenzieren, was so der Unterschied zwischen Streit und Konflikt ist.
Ah, ja.
Weil wir reden da nicht genau vom selben, aber es ist sehr eng miteinander verbunden. Mhm. Also bei einem Konflikt geht es um grundlegende Meinungsverschiedenheit, ein Problem oder eine Unvereinbarkeit, zum Beispiel unterschiedliche Wünsche oder Erwartungen in einer Liebesbeziehung. Und Streit ist dann eher die Art und Weise, wie dieser Konflikt ausgedrückt oder ausgetragen wird. Oft eben, je nachdem, wie wichtig einem diese Themen sind, als hitzige Auseinandersetzung. Also ein Streit kann ein Teil eines größeren Konflikts sein, aber ein Konflikt kann auch ohne sichtbaren Streit existieren. Mhm. Und Streit kann eine Chance sein, einen Konflikt konstruktiv zu lösen.
Mhm. Was würdest du denn Menschen sagen, die sagen, hey, wir streiten nicht, wir diskutieren? Das hört man ja immer wieder.
Ich finde, also gerade auch bei mag ich Streit, streite ich ja, nein, habe ich Konflikte, ja, nein, diskutiere ich, ja, nein.
Mhm.
Ich finde völlig in Ordnung, wer denkt, was er oder sie denkt. Also wenn ich in meiner Wahrnehmung nur diskutiere, dann gebe ich dem ja eine Bedeutung, nämlich wahrscheinlich will ich damit eher ausdrücken, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt und dass ich weiß, wie ich damit umgehe, also dass die Technik ist zu diskutieren.
Mhm.
Könnte natürlich noch sehr viel mehr dahinter liegen, aber ich will auf gar keinen Fall bewerten.
Mhm. Was ich mir könnte vorstellen, ist, dass halt so das Wort streiten ist ja so negativ assoziiert in unserer Kultur. Weißt, es hat gerade Bilder, eben, du hast das ja vorher auch gesagt, weißt, Geschirr, wo rumgeschossen wird und es wird laut und es wird hitzig und es wird zum Teil auch gemein und unfair und dass man vielleicht so wie sich aus dem rausnehmen will und hey, wir diskutieren wie Erwachsene. Weißt du, was ich meine? Also, dass es eigentlich, eigentlich sehr ähnliches Muster ist wie jetzt ein konstruktiver Streit, aber vielleicht assoziiert man das nicht mit dem und deshalb nennt man es diskutieren.
Ja, und das kann auch wieder aus der Kindheit kommen.
Ja.
Also wenn, je nachdem, welches Konzept von Streiten ich von meinen Eltern erlebt habe, will ich mich möglicherweise davon
distanzieren.
Ja. Gerade wenn das für mich was Schlimmes war als Kind, wenn ich darunter gelitten habe, wenn ich keine gesunde Streitkultur zu Hause erlebt habe, dann will ich mich möglicherweise heute in meiner Beziehung ganz anders verhalten und zwar viel konstruktiver.
Ja.
Wir streiten nicht, wir diskutieren nur, wer meinst du? Also das ist, bei uns geht es ja zivilisiert zur Sache.
Ja.
Ich bin ja informiert, genau.
Ja.
Aber in einer sogenannten gesunden Beziehung darf es Spannungen geben, denn eine Partnerschaft ist ja kein Verschmelzungsprojekt, sondern ein andauernder Dialog zwischen zwei unterschiedlichen Welten. Wir wissen, jeder Mensch bringt seine individuellen Prägungen und Erfahrungen mit, eben auch die Konzepte, die ich mitbekommen habe von Streit, und lebt dadurch in einer sehr, sehr individuellen Realität. Und deshalb ist ja schon anzunehmen, dass es nicht smooth sailing für immer und ewig bedeutet, sondern es gibt eben Unterschiede und die darf es geben und es ist auch gut. So, und wenn beide Partner ihre Wünsche, Grenzen, Bedürfnisse einbringen, kann auch ein lebendiger Austausch und Entwicklung als Paar entstehen. So, und wer sich ständig anpasst, du hast es vorhin kurz erwähnt, um zum Beispiel Harmonie zu wahren, dann entsteht nicht Frieden, vielleicht oberflächlich, aber irgendwann passiert innere Entfremdung. Und deshalb ist Konfliktfähigkeit unglaublich wichtig für die Beziehungsfähigkeit eines Menschen. Das bedeutet, ich kann mich zeigen, auch wenn es unbequem ist. Ich kann sagen, was ich brauche, ohne Angst haben zu müssen, verlassen zu werden. Und ich kann aushalten, dass mein Gegenüber anders denkt. Und es ist okay.
Mhm.
Und das Ziel eines Streits oder eines Konflikts muss nicht sein, wir sind uns einig. Sondern man darf auch nach der, ich benutze es in meinem anderen beruflichen Kontext auch immer wieder, bei Verhandlungen, agree to disagree. Also wir dürfen uns einigen, dass wir uneinig sind, oder? Und uns die Hand geben und es ist trotzdem in Ordnung.
Mhm. Und da kriegt ja mega fest jetzt den Selbstwert und das innere Kind und auch den Bindungsstil.
Genau. Mhm.
Und eben gerade so in dieser Anpassung liegt ja eine Strategie, die man gelernt hat als Kind, was man das Gefühl hatte, was man muss machen muss, dass man geliebt wird.
Ja.
Also ich muss so sein, wie du mich haben willst, dass du mich siehst, dass du dich mit mir befasst, dass du mir das Gefühl gibst, dass du mich liebst. Und das ist eine Strategie, die sich dann weiterziehen kann, auch im Erwachsenenalter und eben auch in Partnerschaften, dass man sich eigentlich nie wirklich erlaubt, sich selber zu sein. Und eben mit den ganzen Bedürfnissen, mit, ja, vielleicht auch mit weirden Seiten, mit Sachen, die man selber als zu viel taxiert oder als zu anstrengend, zu gross, zu komisch, dass man das alles wegdrückt, weil man denkt, sonst werde ich eben verlassen und sonst werde ich nicht geliebt.
So, und das Problem dabei ist, dass es halt irgendwann doch Platz braucht.
Ja.
Also ich kann alles unterdrücken, von dem ich denke, es darf nicht sein, aber irgendwann macht es mich entweder innerlich krank oder es platzt raus. So,
ja.
Und dann kann man sich überlegen, was ist besser. Es gibt so einen wunderschönen Satz, ich liebe den, ich sage den auch, wenn es um solche Themen geht im Beziehungskontext. Es ist wichtig, sich innerhalb einer Beziehung dem anderen zuzumuten.
Ja, ja, da liebe ich auch. Mhm.
Lass uns doch mal angucken, warum wir überhaupt streiten. Du hast schon das Stichwort Grundbedürfnisse genannt.
Mhm.
Und man kann sich da schon also sehr weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, hinter jedem Streit steckt tatsächlich ein gewisses Bedürfnis. Und das sind oft die fundamentalen psychologischen Grundbedürfnisse. Also es kann sein, ich möchte Nähe, ich möchte Autonomie, ich möchte Gerechtigkeit, ich möchte Anerkennung, ich möchte Sicherheit oder das Bedürfnis, gesehen zu werden.
Mhm.
Und wenn eines davon, gerade eines, das uns sehr wichtig ist, verletzt ist, dann reagiert unser Nervensystem mit Alarm.
Mhm.
Völliger Ausnahmezustand. Deshalb werden wir so emotional. Ich mache das mal deutlich an einem Beispiel, das ich mitgebracht habe.
Ein persönliches Beispiel.
Nein, aber ein Beispiel, das so oder so ähnlich bestimmt schon einige einmal erlebt oder gehört haben.
Okay.
Also wir haben das Paar Ursina und Werner.
Mhm.
Sind, wie die Namen ja schon erkennen lassen, Mitte 20.
Ja, genau.
Wohnen noch nicht zusammen.
Mhm.
Ursina sagt zu Werner am Mittwochabend, hey, wollen wir am Samstag nicht zum Weihnachtsmarkt? Ich will unbedingt zu diesem einen Stand, der diese tollen, eingelegten Feigen mit
Walnüssen
Badamon hat. Werner sagt, Schatz, es geht nicht. Ich treffe mich am Samstag schon mit Peter im Pub zum IBE-Match schauen.
Mhm.
Ursina hört aber, der will keine Zeit mit mir verbringen. Fußball ist dem viel wichtiger, als mit mir zu sein.
Mhm.
So, was passiert? Bei den meisten? Sie startet eine Grundsatzdiskussion. Du willst nicht und der Peter und Fußball und bla 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 und es ist doch eh alle zwei Wochen. Und also völlige Grundsatzdiskussion endet im Streit. Beide sind sauer. Er schlägt die Haustüre hinter sich zu, geht an die frische Luft. Drinne ist dicke Luft.
Mhm.
Meine Damen und Herren, das ist jetzt eine sogenannte Interpretation von Ursina.
Mhm.
Die könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit gespeist sein aus früheren Erfahrungen aus Kindheit oder Jugend.
Mhm. Ich bin nicht wichtig. Meine Bedürfnisse haben keinen Platz.
Genau.
Die wird nicht geliebt.
Also die hatte früher schon, entweder in der Clique oder zu Hause, das Gefühl, sie wird übergangen und es ist nicht wichtig, was sie braucht und will. Genau, ich bin nicht wichtig, wird aktiviert.
Mhm.
Das ist ein altes Gefühl, sofort wieder da.
Mhm.
Und jetzt ist aber so, dass eben sehr viele Konflikte, gerade Streits, aus so Wahrnehmungsverzerrungen entstehen.
Mhm.
Also wir reagieren nicht auf die Realität, auf Fakten, sondern auf unsere innere Landkarte. Mhm. Und darum ist auch Empathie so zentral. Also wenn ich verstehen will, warum etwas für den oder die andere bedeutsam ist, nur dann öffnet sich die Tür zur Verbindung. Und was jetzt in dem Beispiel passiert ist, ist, dass Ursina direkt in die Interpretation gegangen ist, völlig losgelöst von den Fakten, nämlich, dass er schon, bevor sie gefragt hat, etwas ausgemacht hat für Samstag und es keinen Vertrag gab, in Anführungszeichen, dass der Samstag den beiden als Paar gehört. Also unausgesprochene Erwartungen, er hat schon was anderes gemacht. Bei ihr hat sofort das Muster gekickt. So, und jetzt ist natürlich sie schon auf 180 identifiziert mit ihrem Problem. Er fühlt sich überhaupt nicht verstanden. Und weil sie so aktiviert ist, ist ihr auch nicht möglich, jetzt diese Empathie zu aktivieren.
Die Empathie für sich selber? Oder für...
Für ihn.
Mit ihm.
Mhm.
Aber auch für sich selber, nicht? Also, weißt, ich,
sicher für sich selbst auch, genau.
Ja, ich, weißt, gerade in diesen Momenten ist es ja auch wichtig, dass man lernt, okay, ich bin jetzt wieder in meinem eigenen Film.
Ja.
Oder ich bin jetzt wieder in dem Loop drin, den ich kenne, in dem Muster. Und ich interpretiere jetzt wieder das, was mir passiert, durch die Brille, die ich sehr gut kenne und die ich immer wieder anhabe. Und das hat aber nichts mit dem zu tun, was wirklich passiert.
Ja. Das ist so.
Und dann so Mitgefühl haben auch für das eigene innere Kind. Weißt du, so, ich weiss, das ist für dich mega schwierig gewesen als Kind und du hast das oft erlebt und du hast darunter gelitten, aber der Werner ist nicht Mami und Papi oder der Werner ist nicht meine Clique und so. Weißt du, so, das wird so gezielt auseinanderzunehmen und quasi im inneren Kind auch wie zu erklären, das ist... Hier jetzt nicht wieder einfach das Gleiche in Grün.
Genau. Das hast du mega schön erklärt. Also wenn man sozusagen auf diese Meta-Ebene kommt und das Thema erkennt oder das eigene Muster, dann kann man es auch durchbrechen. Und was Caro jetzt gerade beschrieben hat, ist, kommt von Stefanie Stahl unter anderem. Sie nennt es dann auch Schattenkind und Sonnenkind. Mhm. Und was beim Streit oft passiert, ist, dass unser Schattenkind aktiviert wird. Und das sagt dann so Sachen wie, die wir von früher kennen, die Gefühle, ich bin nicht genug, ich darf keine Fehler machen, ich werde verlassen, wenn ich mich zeige. Und da wird unser limbisches System aktiviert, also Alarm.
Mhm.
Da können wir sehr selten rational denken. Deshalb ist es so die absolute Königsdisziplin aus meiner Sicht, sich in dem Moment zu ertappen und diesen Selbsttalk zu haben.
Mhm.
Wenn man das aber kann, dann geht es darum, Stefanie Stahls sogenanntes Sonnenkind zu aktivieren. Nämlich, ich bin liebenswert, auch wenn... XYZ, Werner mit seinem Freund zum Fußball geht. Ja, aber eben im Streit spricht oft das Schattenkind und da ist es wichtig, dass unser Erwachsenen-Ich, also Erwachsenen-Ursina, müsste dann vermitteln und erkennen, ja, ich bin jetzt verletzt, aber ich bin sicher, ich bin erwachsen, ich bin nicht mehr die 10-jährige Ursina, die aus der Clique ausgedrängt wurde oder nicht zur Party eingeladen wurde. Ich bin sicher, ich kann warten. Ich kann mit Werner auch an einem anderen Tag was Schönes machen.
Mhm.
Und so kann man sehr gut das Nervensystem beruhigen im Streit, gerade wenn man so hochgefahren ist, und wieder den präfrontalen Kortex ansprechen. Und der kann dann wieder Reflexion, Empathie. Und das kann man trainieren.
Mhm. Ja. Und ich finde, aber das, was du sagst, aber der präfrontale Kortex, das ist ja eben der Teil in unserem Hirn, wo eben auch die logischen Gedanken auch hat. Also, wo eben dann auch die Verbindung auch macht von dem, was ich gerade erlebe, zu dem, was ich als Erfahrungen mitbringe, als Prägungen mitbringe und wie ich jetzt das interpretiert habe.
Mhm.
Und der präfrontale Kortex wird ja bei Stress eben runtergefahren und dementsprechend bist du dann gar nicht in der Lage, wenn du dich nicht reguliert hast vorher körperlich, überhaupt dort herzukommen. Und ich finde, das merkt man dann auch, wenn es eben so hitzig wird, dass es gar nicht mehr rational ist, sondern dass man dann wirklich in diesem Loop gefangen ist und dass es, finde ich, dementsprechend auch sinnvoll ist, manchmal auch zuerst mal bisschen zu schnaufen oder ein bisschen zu laufen, genau. Dass man überhaupt wieder in den logischen Teil des Hirns kommt. Mhm. Und eben, dass das Ausdiskutieren, wo man sich ja manchmal wünscht, nein, wir sind jetzt hier und wir klären das jetzt, dass das eigentlich in diesem Zustand gar nicht möglich ist.
Fantastisch gesagt.
Merci.
Solange wir in diesem Reptilchen bleiben,
ja.
Würden wir nur, falls wir Waffen nicht. Zu Hause hätten, wenn es wir damals im Mittelalter eher
ja.
nicht so gut enden. Genau.
Ja.
Und es liegt oft daran, dass es eben um auch grundsätzliche Werte geht, die uns wichtig sind. Mhm. Und diese Werte werden dann zum unsichtbaren Zündstoff. Man kann sich vorstellen, Werte sind Fundament unserer Identität und sind deshalb im Streit so explosiv. Also auch bei Themen wie Ernährung, Kindererziehung, Politik geht's selten um die Sache, sondern eher um Werte. Mhm. Die dann sein können: Freiheit, Verantwortung, Respekt, Loyalität. Und man kann sich so als Credo sagen, wer Recht haben will, will oft eigentlich gesehen werden.
Mhm. Und dann ist das wieder das Bedürfnis, das dahinter liegt.
Genau. Und man könnte sich jetzt im Streit fragen, was genau ist mir hier eigentlich so wichtig? Mhm. Welcher Wert steckt eigentlich dahinter, der auslöst, dass ich jetzt so drin bin, so invested bin? Mhm. Und übrigens streiten sich sehr, sehr viele Paare immer wieder über Variationen desselben Grundthemas. Also wenn man mal am Dicken ist und mal rausfindet, um was geht's eigentlich im Kern, ist es das gleiche Grundthema, nur eben in anderer Ausführung. Mhm. Also ganz typisch Gerechtigkeit, Aufgabenverteilung, Selbstwert, Grundbedürfnisse, da, da, da.
Ich habe mal sogar gelesen, dass die Mehrheit der Konflikte eigentlich nicht lösbar ist. Bist du auf das gestoßen?
Ja, die Frage ist, was ist denn eine Lösung? Mhm. Das ist ja auch sehr individuell. Ist eine Lösung, dass wir uns einig sind? Mhm. Ist eine Lösung, dass jemand Recht hat? Oder ist die Lösung, beide Meinungen dürfen stehen bleiben und wir kuscheln trotzdem und haben uns gern?
Mhm. Ja, das
oder stimmt. Gerade deshalb?
Ja, das stimmt. Das ist nicht spezifiziert worden. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir jetzt wieder so bei dem Ursprung sind von Konflikten, weißt, dass die Bedürfnisse ja einfach Teil sind von uns, weil wir so geprägt worden sind, weil unser Hirn auch so funktioniert und die vielleicht halt einfach auch unterschiedlich sind. Mhm. Und dass dann es deshalb nicht lösbar ist, weil die Bedürfnisse bestehen bleiben und bei beiden halt divergieren. So.
Mhm. Deshalb haben es Paare, die sich in zentralen Werten sehr übereinstimmen,
ja.
haben es leichter. Also das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor für Beziehungszufriedenheit. Mhm. Sind unsere Grundwerte ähnlich oder sogar deckungsgleich? Ja, man kann trotzdem sehr viel Variation davon haben. Aber wenn Werte grundlegend super verschieden sind,
ja.
hat man es schwerer und ist auch statistisch die Beziehungszufriedenheit niedriger.
Ja, es macht mega Sinn, oder?
Ja, finde ich auch. Ich habe jetzt noch ein bisschen recherchiert zu Streitverhalten, also Selbstwert und Streitverhalten und habe so zweimal rausgepickt, die ich mit dir gerne besprechen möchte und auch, was so die Effekte in der Beziehung sind. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass Menschen mit einem stabilen Selbstwert Kritik sehr gut hören können, ohne dass sie sich entwertet fühlen. Also sie können hören, dieses und dieses Verhalten fand ich nicht in Ordnung oder bin ich nicht mit einverstanden oder hat mich verletzt. Und es hat nichts mit ihrem Selbstwert zu tun, sondern die können das annehmen, können es verstehen, können möglicherweise auch anders handeln in Zukunft. Mhm. Menschen mit einem schwachen Selbstwert erleben dann Konflikte aber eher als Bedrohung.
Mhm.
Bedrohung am Selbst. Und dann gibt es typische Muster bei diesen Menschen, zum einen das Muster Verfolger und zum anderen das Muster Rückzügler.
Mhm.
Der Verfolger oder die Verfolgerin sind in einem Streit recht aktiv. Ja, die suchen Nähe, die wollen sofort reden, sofort alles lösen.
Mhm.
Die machen so den Move nach vorne. Die sind so wie der Fuchs, der jetzt jagen will.
Mhm.
Bis der Hase bis der Hase hinsetzt und mit mir redet. Mhm. Der Rückzügler, den kennst du bestimmt auch, der braucht Abstand, weil er weiß, ich brauche Raum für mich, ich brauche Ruhe, damit ich mich regulieren kann, damit ich mich sortieren kann. Und jetzt entsteht da ein rechter Teufelskreis, wenn wir beide Muster in einer Zweierbeziehung haben, wenn die aufeinandertreffen. Also wenn man merkt, dass das in der eigenen Beziehung so ist, kann man sich helfen im Moment des Streits, indem man diese Muster sehr bewusst erkennt und zum Beispiel mal was völlig anderes macht. Mhm. Zum Beispiel Humor oder der flüchten will, vielleicht mal stehen bleibt und mal nach hinten guckt.
Mhm. Ich denke sofort wieder an Bindungsstile.
Mm, genau.
Ich finde, so eben der Verfolger ist ja oftmals gekoppelt an den ängstlichen Bindungsstil. Und der Rückzügler ist der Mensch im vermeidenden Bindungsstil.
Mm.
Und das ist eins zu eins die Dynamik.
Genau.
Und wahrscheinlich zeigt sich die eben auch im Streit. Finde ich auch spannend. Und es ist ja für beide gleichermaßen schlimm. Also für den Menschen, der sich zurückzieht, wenn jemand immer hinten nachkommt, ist es mega schlimm, weil der Space wie nicht gegeben ist, wo er sie braucht. Und gleichzeitig für den Menschen, der eben verfolgt und das will klären und geht nicht weg und wir müssen doch darüber reden, ist es auch schlimm, dass die andere Person immer eben flüchtet und weggeht. Und das ist beide leiden gleichermaßen in dieser Dynamik. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Es ist, niemand hat dort irgendeinen Vorteil.
Jetzt gibt's auch noch die Passiv-Aggressiven.
Ah ja.
Ich muss sagen, die finde ich am allerschlimmsten. Da äußere ich jetzt mal ganz klar meine individuelle Meinung.
Deine professionelle Meinung.
Meine ganz professionelle, neutrale Meinung. Nee, weil die sind wirklich eine Katastrophe. Also mit denen kannst du ja nichts machen. Passiv-aggressiver Konfliktstil ist im Streit kühl. Der mauert, der sagt zwar, ja, ist gut, hört aber gar nicht richtig zu und setzt auch nichts um.
Mhm.
Es ist wie ein Aal, der einem so aus der Hand glitscht die ganze Zeit.
Du hast richtig den Hass. Ja.
Ich habe deshalb den Hass, weil du darfst sofort, weil für mich in jeder zwischenmenschlichen Beziehung eine Art von Verantwortung passieren muss. Und ein passiv-aggressiver in einem Konflikt, in einem Streit, übernimmt aus meiner Sicht 0% Verantwortung. Für sich selbst und für die Beziehung.
Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Ich finde, auch bei der passiven Aggressivität gibt es wie so verschiedene Ausprägungen.
Mhm.
Es gibt so die, die so schnippisch werden.
Oh ja.
So. Mhm. Und dann gibt es die, die eben ignorieren. Also so die, als würden sie nicht hören, was man sagt. Und dann gibt es die, die zum Beispiel auch so anfangen zu trödeln. Also weißt, man ist zum Beispiel gestresst und man muss nicht mehr her. Und sie machen wie so passiven Widerstand, indem sie zum Beispiel extra langsam sind.
Ja. Mein Puls geht direkt hoch. Es ist wirklich schlimm. Und ich bin nicht mit so Menschen zusammen oder gewesen. Aber es macht mich fuchsteufelswild. Also ich könnte mit so einer Person nicht zusammen sein.
Ja, es ist halt, zum Teil ist es spürbar, aber es ist dann gleich subtil.
Ja.
Weißt du, dass du nicht kannst sagen, machst du das extra oder nicht? Weißt du, es lässt sogar keinen Raum eben für Gespräche und für Lösungen.
Ja.
Und das macht es so anstrengend.
Ja.
Und am Ende, eben wie du sagst, es ist, du sabotierst ja auch dich selber, weil du, dein Bedürfnis wird ja nicht erfüllt. Du löst ja nichts durch das Verhalten. Und gleichzeitig leidet auch die andere Person darunter.
Mhm.
Also ich teile die Hass.
Wenn ihr selbst mit so einem Menschen zusammen seid, es gibt schon einen Umgang damit, denn nenne ich jetzt ganz kurz, aber es hat definitiv Grenzen. und Einschränkungen. Gespräche sind vor allem nur möglich auf der Metaebene, weil um die Sache, wenn die Person nicht invested ist oder sogar extra noch zu spät kommt oder extra noch so demonstrativ passive Dinge tut, aktiv passive Dinge tut, wow, müsste das Gespräch tatsächlich losgelöst von der Situation stattfinden und eher auf einer Metaebene.
Und wahrscheinlich mit Unterstützung.
Ja, und sehr faktenbasiert. Also Es muss da um die Sache gehen. Es muss um beobachtbares Verhalten gehen. Und diese Rückmeldung muss losgelöst von Emotionen sein. Mhm. Weil sonst triggern wir wieder genau dieses Verhalten. Dann, ganz wichtig, nicht in einen Machtkampf gehen. Denn der wird bis zum bitteren Ende ausgetragen werden, bis jemand keine Lust mehr hat oder nicht mehr kann.
Ja.
Und leider auch akzeptieren, dass manches unlösbar ist. Also wenn die Person wirklich null Selbstreflexion hat, null Bewusstsein über das eigene Verhalten und die Nichtübernahme der Verantwortung, ist es nicht lösbar. Also an irgendeinem Punkt muss ich es akzeptieren. Und ich finde, dass diese Menschen, die voll in dieser Richtung sind, wirklich auch nicht beziehungsfähig sind. Also das muss man sich sehr gut überlegen, ob man mit so jemandem zusammen sein will.
Ich könnte mir eben sehr gut vorstellen, dass die passive Aggressivität auch ein Resultat kann sein von einer sehr langen Anpassung.
Ja.
Also weißt du, dass Menschen, wo ich nenne es jetzt mal eben die Anpassungsstörung haben, dass sie das Gefühl haben, ich muss eben mich immer zurückstellen, meine Bedürfnisse immer zurückstellen, dass ich geliebt werde, dass sie das jahrelang machen.
Ja.
Ohne, dass sie das aber mitteilen und das aber sehr wohl irgendwie gleich spüren. Also weißt du, dass das wie so dann aufgestaute Energie ist, wo Emotionen sind ja Energie in unserem Körper, wo nicht raus darf und wo sich dann irgendeinisch wie so wendet eben in so eine passive Aggressivität und dort wie so rauskommt.
Ja.
Aber man kann eigentlich gar nicht mehr adressieren, was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter gewesen, um was ist es mir eigentlich gegangen, sondern es ist wie so ganz, wie so eine Verachtung gegenüber dem Partner, der Partnerin, wo sich zeigt in diesem tagtäglichen passiven, aggressiven Verhalten, wo man ihm ihre gegenüber hat. Und das zu lösen in einer Paartherapie ist sehr anstrengend, sehr langwierig und zum Teil auch fast nicht machbar, ohne dass man wirklich sagt, es braucht ein Reset.
Ja.
Man muss das alles lassen, weil es ist so tief und so verfressen, dort kommt man gar nicht mehr her.
Jetzt gibt es ja noch eine andere Ausprägung, die auch nicht besonders hilfreich ist, und zwar die Konfliktscheu. Da geht es ganz stark um eine Angst vor Ablehnung. Und das haben sehr viele, vor allem jüngere Frauen, interessanterweise, die irgendwann mal gelernt haben, leider, Konflikte zerstören Beziehungen. Ja, und was dann passiert ist, Anpassung, ja, großes Harmoniebedürfnis, überangepasst sein sogar, sehr langes Warten und irgendwann explodiert's dann. Sind auch so die klassischen People-Pleaser, die ganz lang so an das Gute glauben, auch in sich selbst, aber irgendwann können sie es nicht mehr halten.
Ja, und auch, also ich finde das noch spannend, dass du sagst, es sind vor allem junge Frauen. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das Frauen sind, die vielleicht sogar Gewalt erlebt haben. Ich meine, wir wissen ja, dass das dass das sehr, sehr viele Frauen von dem betroffen sind, dass sie Gewalt erleben, auch in Partnerschaften. Und dass, wenn natürlich dein Hirn das so gekoppelt hat, so Streit führt zu Gewalt und es ist so das Gegenteil von «Ich fühle mich sicher», in einem Streit, also dass das wie sich ausschließt, dass du dann alles probierst, um diesen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Wo du tust dich ja nicht, eben, unser Hirn ist ja auch so konzipiert, dass wir möglichst probieren, Gefahren auch zu vermeiden. Und dementsprechend, wenn das als Gefahr, so als rotes Warnsignal ist, Streit bedeutet auch, mein Leben wird bedroht, dann wird die eben Konflikt schon. Oder? Das ist dann wie eine logische Folge.
Ja. Ein anderes Element, was mir jetzt gerade noch einfällt, was ja auch sein kann, oder zwei, es sind zwei, die mir noch einfallen. Das eine natürlich, wie wir geprägt sind als Frauen. Was ist so die Rolle? Und da ist ja immer noch, zumindest in unserer Generation, Anpassung und bloß nicht auffallen und bloß nicht, ne? Also so mitschwimmen und eine Gute sein, wichtig gewesen.
Ja.
Das sicher, was ja auch dann prägt, wie bin ich in einer Familie, gerade wenn es so eine heteronormative Familie ist, wenn ich mit einem Mann bin. Und das andere sind die Hormone. Wenn wir nämlich Östrogen geflutet sind, dann sind wir total auf Nestchen und Harmonie und wir müssen zu allen schauen und ja, jetzt hat der Papa wieder mit dem Kind, aber ich sorge jetzt dafür, dass wieder Ruhe reinkommt und ich kümmere mich. Und was aber ja Frauen beschreiben in und nach der Menopause ist, wenn dieses Östrogen endlich mal weg ist, genau, dass dann so kommt, fuck it, ich lass nicht so mit mir reden. Ihr hört auf mit dem Scheiß. Also dass dann endlich so ungefiltert das kommt, was eigentlich gedacht wird. So der Befreiungsschlag weg von der Angepasstheit.
Finde ich mega.
Ja, das können auch noch so Elemente sein, die sich ja mit einspielen.
Finde ich mega spannend, so der Mix aus Sozialisierung und gleich auch hormonell.
Es gibt hier auch oder grundsätzlich so ein paar Tricks in der Kommunikation. Ich werde ganz am Ende auch noch eine Technik anbieten, aber jetzt schon mal so zum Stichwort Kommunikation. Wenn jetzt die Emotionen hochkochen, wenn der präfrontale Kortex offline ist und rationales Diskutieren nicht mehr funktioniert, Regel Nummer 1, wenn man keinen Scherbenhaufen hinterlassen will, erst regulieren, dann reden. Was dabei hilfreich ist, ist immer die Atmung. Ja, eine Pause machen, Wasser trinken, so die andere Sensorik anregen, Bewegung, einen Raum wechseln, frische Luft, was anderes sehen, zum Beispiel Natur. Und es gibt eigentlich eine sehr schöne Technik noch für den Zeitpunkt, wenn wir dann reguliert sind, vielleicht sogar an einem anderen Tag, nicht an dem Tag des Streits. Und zwar das sogenannte Zwiegespräch. Das kann man nämlich nicht nur machen, um die Beziehung dauerhaft gesund und aufrecht zu erhalten. Also einer spricht, der andere hört zu. Es gibt kein Unterbrechen, es gibt keine Antworten. Es funktioniert auch super nach einem Streit. Dass man sich wirklich 2-3 Tage später die Zeit nimmt. Man sitzt eine halbe Stunde zusammen. Eine Person darf einmal reguliert, ohne Anfeindungen, erzählen, was denn in ihrer Wahrnehmung los war. So, und da gibt es so ein paar Kommunikationshilfen. Ich nenne 3. Die erste ist nur Ich-Botschaften. Nicht du hast und du bist und du, sondern ich habe wahrgenommen, ich habe das so empfunden, ich brauche. Und das bringt uns schon zu Punkt 2, der Bedürfnisformel. Also ich artikuliere ein Gefühl plus mein Bedürfnis plus den Wunsch, den ich damit verbinde. Also ich habe mich unfair behandelt gefühlt oder unverstanden gefühlt. Ich brauche frühere Kommunikation, wenn du zum Fußball gehen möchtest, damit ich mich nicht nur 3 Tage, sondern 7 Tage vorbereiten kann. Ich wünsche mir von dir, dass wir künftig immer am Wochenende schon für das kommende Wochenende unsere Pläne austauschen. Kannst du dir das vorstellen? Und Punkt 3 der Kommunikationshilfen ist, aktives Zuhören, also wenn dann mein Gegenüber spricht, dass ich da wirklich zuhöre, um zu verstehen und nicht zuhöre, um zu antworten oder wieder einen Konter zu geben oder wieder Recht zu bekommen oder. Es geht darum, die Empathie zu aktivieren und wirklich verstehen zu wollen, was läuft denn da für ein Programm auf der anderen Seite? Weil dann habe ich eine Chance, in der Zukunft anders mit umzugehen, weil wir diese Muster schneller entlarven und sie vielleicht auch mit Humor auflösen können.
Was mir nochmal sehr, sehr deutlich wird, wenn ich dir zuhöre, ist, wir sagen immer, Sexualität ist ein Lernprozess. Mhm. Aber Streiten ist genauso ein Lernprozess.
Oh ja.
Und dass das halt wirklich auch hilft, vielleicht am Anfang wirklich zu sagen, okay, das ist etwas, was wir nicht so gut können, weil du bist vielleicht eher der vermeidende Typ, ich bin eher der verfolgende Typ oder wir sind beide konfliktscheu, welche Ausprägung das es halt dann ist. Und deshalb, wir brauchen da ein bisschen Tools.
Genau.
Wir brauchen da ein bisschen Unterstützung und wir machen das vielleicht am Anfang mega strukturiert.
Ja.
Und dass das kann helfen, dort auch die negativen Erfahrungen und Prägungen aus der Kindheit wirklich auch können zu überschreiben und wirklich auch lehren und das Hirn, das lehrt, hey, Streit kann etwas mega Konstruktives und Positives sein, das dazu führt, dass ich meine Bedürfnisse überhaupt mal mehr wahrnehme, die auch artikuliere und dass ich die auch erfüllen kann. Ja. Und ich finde das mega schön, eben, dass du jetzt wie so Sachen an die Hand gehst, wo man sich dann auch herauspicken kann, was passt für uns. Was passt für mich?
Ja. Und das kann man mega gut üben. Und ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, aber wenn ich Paarberatungen habe, dann gibt es da oft einen Teil in der Partnerschaft, der so, ich will doch jetzt keine Anleitung zum Üben, wie ich das und das mache. Also entweder können wir es oder nicht.
Okay.
Und möchte ich jetzt einfach sehr liebevoll sagen, ja. Aber es ist auch noch kein Profisportler vom Himmel gefallen, der ohne Training die Sportart perfekt beherrscht hat und viermal im Jahr einen Wettkampf angetreten ist und immer gewonnen hat, ohne zwischendurch zu üben. Also das ist vielleicht nicht für alle ein resonierendes Beispiel, aber auch hier gilt, alles, was mit unserer Paardynamik oder sogar mit Sex zu tun hat, darf tatsächlich geübt werden und darf sich am Anfang auch ein bisschen weird anfühlen und unnatürlich. So, das müsste doch jetzt einfach so funktionieren. Nee, man darf sich erlauben, das auch mal mit Anleitung zu testen, auch mal zu unterbrechen, sich auch mal zu reflektieren, hat das jetzt funktioniert, weil irgendwann mal, wenn wir unser Verhalten nämlich dadurch verändern, lernen, wird das Automatismus.
Ja.
Und in ein paar Monaten und Jahren braucht ihr nämlich keine Anleitung mehr, sondern dann ist das die etablierte neue Art, Konflikte auszutragen, ohne drüber nachzudenken.
Ja, genau. Und ich finde so, ich brauche doch jetzt keine Anleitung und das ist doch nicht nötig und so, das ist ja auch wieder eine Vermeidungsstrategie. Oder so, das auch, weißt, so ein bisschen devaluieren, kleinreden, hat ja mega viel damit zu tun, wenn ich das bewerte, negativ bewerte, dann ist das auch nicht gut und dann muss ich mich auch nicht damit auseinandersetzen, muss ich das nicht machen. Also das ist auch wieder eine Vermeidungsstrategie und wahrscheinlich jemand, der eher der Rückzügler ist.
Definitiv. Wir sind ja ein Sex-Podcast, deshalb dachte ich, wir sprechen auch noch ein Momentchen über Streiten und Sex, und zwar um das Phänomen Versöhnungssex.
Mhm.
Es gibt tatsächlich viele Paare, die berichten, dass sich Sex nach einem Streit besonders intensiv anfühlt.
Mhm.
Und dass sie das deshalb etabliert haben. So, wir haben gestritten, die Fetzen sind geflogen, wir konnten nicht mehr miteinander nah sein. Und wir haben aber gelernt, wenn wir Sex haben, dann ist wieder gut. Weil die Stresshormone sinken, Oxytocin steigt, Nähe wird spürbar. Und nach einem emotionalen Abtausch ist das so wie ein kleines Wiederzueinanderfinden. Oder der Versöhnungssex kann Verbindung schaffen, Kommunikation erleichtern. Aber gleichzeitig birgt er eben auch die Gefahr, als Schnelllösung genutzt zu werden. Und damit werden dann so die tieferen Konflikte eigentlich überdeckt und gar nicht angegangen. Oder es wird gar nicht richtig hingeguckt. Es ist so die schnelle Pflasterlösung.
Also ich kenne sogar ein paar, wo alle ihre Konflikte immer mit Sex beendet hat und eben in Anführungszeichen gelöst hat. Und die sind mittlerweile getrennt.
Also, okay.
Es ist wirklich, eben wie du sagst, es ist nicht der eigentliche drunterliegende Konflikt und das Bedürfnis werden ja nicht adressiert, sondern nee. Man findet einfach körperlich wieder zueinander und ja, eben gewisse Sachen, gewisse Hormonspiegel im Körper nivellieren sich wieder für einen Moment.
Ja.
Aber es ist nicht gelöst.
Warum haben denn so viele Menschen das Gefühl, dass Versöhnungsex so gut funktioniert?
Also zum einen das, was du schon gesagt hast, aber so der hormonelle Cocktail, der da zusammenkommt, wo einem auch gut fühlt. Also wir haben ja das schon diverse Mal im Podcast besprochen, was da alles für schöne Gefühle nach dem Sex oder nach dem Orgasmus vorhanden sind und wie man sich dort verbunden fühlt, eben auch durch Oxytocin und der Stress, der runtergeht. So, man fühlt sich halt reguliert, so das Nervensystem bekommt wie so ein Reset und also man fühlt sich schon mal individuell besser, aber eben auch zusammen wird die Bindung nochmal gestärkt durch eben das Oxytocin, das freigesetzt wird. Mhm. Und eben so eine Streitsituation ist ja mega, mega stressig. Also so der Puls geht auf, so, es wird alles mehr durchblutet. Zum Teil bekommt man ja einen mega roten Kopf. Weißt du, es ist so mega hitzig, es hat sehr viel Anspannung auch im Körper. Zum Teil sind die Leute wirklich so mit angespannten Füßen so voreinander und so. Und auch das wird ja ist ja zum einen so Teil von der sexuellen Erregung bei vielen Menschen und zum anderen ist das etwas, wo man auch sehr genießt, wenn das wieder weg ist, wenn der Release ist da gewesen. Und das ist bei vielen auch nach dem Orgasmus der Fall. Also dass so das Entspannungsgefühl auch nochmal so eintritt und gleichzeitig eben durch die Spannung, die vorher da ist und so die höhere so emotionale eine Spannung auch im Körper, dass der Sex mega intensiv erlebt wird.
Genau.
So, das ist so, es ist so crazy, was da alles zusammenkommt an physiologischen und an psychologischen Komponenten, die da dazu führen, dass man denkt, so, boah, Mann, so geil ist der Sex noch nie gewesen. Und dass es dann eben wie so die das dann auch so koppelt, das ist so unsere Lösung für Konflikte. So machen wir das von jetzt an. Das ist ja mega geile Sache. Ja, ich sage es so da.
Trügerisch. Sehr trügerisch, genau. Mhm. Ja, und dann auf psychologischer Ebene sicher auch so dieses Gefühl oder die Gedanken, ah, jetzt sind wir wieder wir.
Ja.
Jetzt sind wir uns wieder nah. Jetzt machen wir wieder was zusammen. Jetzt haben wir wieder das gleiche Ziel.
Mhm. Oder auch jemand mit einem ängstlichen Bindungsstil, der denkt, ah, okay, du willst mich immer noch. Weißt du, liebst mich immer noch.
Ja.
So verlasch mich nicht.
Ja. Und all die Konflikte, also unter uns kann die Hütte brennen, aber das haben wir noch, den Sex haben wir. Und was ich auch immer wieder erlebe, gerade bei so starken Konflikten in Beziehungen, dass das auch wirklich als Komponente des Fundaments gesehen wird. Also alles läuft schief, wir sind uns nichts einig, die Werte sind sehr, sehr unterschiedlich, oder? Es eskaliert permanent, auch gewaltvoll. Ja, aber der Sex ist doch so gut.
Ja, ja.
Und weil der Sex so gut ist, muss unsere Beziehung eine Chance haben.
Ja, dass man das irgendwie völlig überbewertet, denn der Moment,
sehr trügerisch,
wo das passiert.
Ja.
Ja. Ja,
kann man ja weiterspinnen, oder? Also wenn nichts funktioniert außer der Sex, kann man sich überlegen, wie glücklich man in 20 Jahren ist.
Ja. Ja. Ja.
Was ist denn problematisch beim Versöhnungssex? Haben wir jetzt auch schon kurz so angeteasert, aber lass uns da mal noch in die Tiefe gehen.
Es kann problematisch sein, wenn es eben so die einzige Lösungsstrategie ist. Also wenn man auch merkt, wir kommen eigentlich gar nie daran her, was ist eigentlich der Kern und wie können wir das lösen und wie können wir zusammen kooperativ eine Lösung finden, sondern man hat dann immer den Sex genutzt, um eine Abkürzung zu wählen und um diesen schwierigen Gespräch und vielleicht auch der eigenen Verletzbarkeit aus dem Weg zu gehen, hat man die Abkürzung gewählt. Man ist beim Sex und man ist im Bett und dann fühlt man sich ja auch besser. und hat so Pseudo gelöst. Das sehe ich sicher. Und auch, dass es eben so eine unterschiedliche Bedeutung auch haben kann. Also gerade auch wieder hier mit den Bindungsstilen, eben, dass das für jemanden mit einem ängstlichen Bindungsstil kann sein. Eben, wir sind wieder happy, es ist alles gut, du liebst mich. Ja, und für den vermeidenden Bindungsstil ist es dann eher so, ich muss mich nicht mit mir selber auseinandersetzen, mit meiner Verletzlichkeit und deshalb haben wir jetzt Sex.
Ja, da habe ich noch interessante Fakten. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich wahrnehmen, was ihnen hilft, sich nach einem Streit zu versöhnen. Mhm. Und in der Tendenz sind es eher die Männer, die Sex als direkten Weg zurück in die Nähe erleben. Und bei Frauen ist es eben häufiger Kommunikation, Berührung, Tränen, so als Versöhnungssignal. Ja, also es kann sehr zu Missverständnissen führen, wenn dann, wenn du eine Mann-Frau-Beziehung hast und er zum Versöhnen dich schnackig macht und sie ist so, das überfordert mich jetzt gerade komplett, ich möchte eigentlich lieber ein bisschen kuscheln und weinen und gesehen werden.
Ja.
Und was so spannend ist, warum das wirklich auch keine Randerscheinung ist, der Versöhnungssex ist, dass Streit ja oft das Gefühl von Sicherheit gefährdet. Und Sicherheit ist die Grundlage für Hingabe, Erotik und Begehren in vielen Fällen, nicht immer.
Ja.
Wir ermutigen dennoch zu Versöhnungssex, wenn er euch Spaß macht, wenn davor oder danach auch noch über das Thema gesprochen wird. Also vielleicht ist es ja gut zum Regulieren des Körpers. Man hat dann auch sehr viel Spaß miteinander. Die Lust ist vielleicht besonders da. Und danach, wenn man reguliert ist, dann können wir gesund in unsere Konfliktfähigkeit gehen und die Sache benennen und vielleicht auch nach einer möglichen Lösung suchen.
Jetzt sind sicher mega viele Leute erleichtert. Also, praise the Lord.
Okay, I can.
Wir dürfen immer noch Sex haben auf dem Streit.
Ich frage mich immer, wenn Paare uns zusammenhören oder dann solche Sachen und man sich ertappt, wieder die Blicke zur anderen Person wandern.
So sei
dein. Und dann lösen wir es aber wieder auf und dann ist wieder nicht gut. I'm so sorry. Ja. Und das funktioniert für jedes Paar eben auch total unterschiedlich. So, meine lieben Freunde, wir machen jetzt hier Feierabend, aber wie versprochen gebe ich noch ein Mini-Tool zum Schluss. Einfach nochmal so als Zusammenfassung. Wenn euer Streit destruktiv wird, ist ganz wichtig. Klare Grenzen setzen, nicht in Rechtfertigungsschleifen stecken bleiben, den Standpunkt maximal 2 bis 3 Mal benennen und dann aussteigen und versuchen, sich zu regulieren, weil ansonsten bleiben wir im Teufelskreis stecken. Das Mini-Tool, das ich für euch habe, ist die 2-2-2-Regel. Also ein kleines, sehr direkt umsetzbares Tool für den nächsten Konfliktmoment. Und zwar geht es darum, dass wir beginnen mit 2 Sätzen in Ich-Form. Zum Beispiel kurz, klar, ohne Angriff. Ich fühle mich überfordert. Oder ich brauche kurz Luft, um wieder klar zu sein. Dann zweitens 2 gemeinsame Atemzüge nehmen. Nervensystem regulieren, im gleichen Tempo einatmen, ausatmen. Vielleicht schafft man es sogar, sich dabei zu berühren und in die Augen zu blicken. Falls nicht, könnt ihr das nebeneinander machen. Weil je mehr ihr euch reguliert, auch zusammen, desto eher könnt ihr wieder gemeinsam in Kontakt kommen. Und drittens, 2 Fragen an dein Gegenüber. Wie hast du das erlebt? Was brauchst du gerade von mir? Es bringt euch wieder zurück in Verbindung, ohne Drama und ohne Machtkampf.
Schön.
Falls ihr einen länger andauernden Konflikt habt, dann dürft ihr euch auch sehr gerne melden. Dafür eignet sich nämlich eine Paartherapie sehr gut. Dann würde ich hier finito machen, aber nicht bevor ich dich nicht gefragt habe, was du denn gerade recherchierst und vorbereitest, Caro, für in 2 Wochen.
Wir beschäftigen uns auf Ende Jahr nochmal mit einem Thema, das sehr viele Leute begeistert und sehr viele Leute auch sehr gerne machen. Wir bewegen uns zum Rand vom Wahnsinn. Wir schauen das Thema Edging an. Und viele denken jetzt vielleicht, hä, Edging, was ist das? Das ist das Spiel mit dem eigentlich Point of No Return, so kurz vor dem Orgasmus, dass man das immer wieder so ein bisschen abflachen, dann wieder aufgeht, lassen abflachen, bis man dann den Mega-Giga-Orgasmus erlebt. Und das schauen wir uns an, was die Wissenschaft dazu sagt.
Fantastisch. Mhm. Freue ich mich sehr drauf.
Ja.
Das Edging zum Jahresende sozusagen.
Genau.
Die Jahres-Edge mit dem Okay.
Ja,
ich höre an dieser Stelle auf. Ich glaube, es kommen keine lustigen Sachen mehr aus meinem Mund heraus. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Gesunde Streits und Konflikte.
Weihnachten.
An Weihnachten, genau, mhm. vor allem mit eurem Lieblingsonkel über Politik. Und falls ihr Feedback für uns habt, dann gerne her damit. Ihr könnt uns gerne eine Direct Message über Instagram schicken. Bis dahin, möge die Lust mit dir sein.